Genau, gewisses Symbol, Adler. Nach meiner Erinnerung ist unser Adler schwarz. Aber man weiß nicht, was es in Zukunft so alles passieren kann. Er kann vielleicht bunt oder sogar in Regenfarben mal erscheinen. Das ist so nach Laune der Menschen. Und das Interessante ist dabei, der hat seinen Kopf nach rechts gedreht. Ich bin nicht politisch, aber hat das was zu bedeuten oder ist es einfach so Laune des Künstlers gewesen? Das Interessante, dass ich mag diese majestätische Vögel, also Adler, verkörpert was Starkes, was Klares. Aber der Adler hat ja zwei Flügel, oder? Jeder Vogel. Einen linken und einen rechten. Für mich ist wichtig, nicht nach links oder rechts abzurutschen, sondern in der Mitte zu bleiben. Die Balance ist wichtig in unserem Leben. Balance, und wo finde ich diese Balance? Am Kreuz von Golgatha. Das ist da, wo wir die Balance bekommen. Da, wo wir wirklich auch in uns spüren und merken können, wir brauchen. Denn waagerecht und senkrecht, das ist total wichtig. Das heißt, das Kreuz hat tatsächlich Verbindung zu Gott und Verbindung zum Menschen. Nun, bevor wir heile mit Menschen sein können, muss jemand von der Erde gekommen sein, dieser Mittler, mittendrin. Und mir gefällt, dass Christus auf diese Erde gekommen ist, uns zu retten, damit wir wiederum die menschlichen Beziehungen zur Heilung bringt. Damit wir miteinander versöhnt so hier sitzen können. Es ist nicht selbstverständlich, das ist nicht unsere Idee, auch nicht unsere irgendwie Vorhaben, sondern Christus bringt die Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen zusammen, auch hier aus Marienheide. Es ist nicht die Idee von dem Ältestenkreis oder vom Lobpreisteam, mit Musik oder mit gewissen Reden Menschen zu beeinflussen, sondern Gott zieht die Menschen in die Gemeinde, hier in die Ortsgemeinde. Und mir gefällt, dass wir uns nicht abhängig zu brauchen von Menschen, von ihren Meinungen, sondern tatsächlich von Jesus Christus, mitten am Kreuz. Spieglein, Spieglein an der Wand, sag, was ist gut für unser Land? Und ich hoffe, dass wir was Gutes für unser Land finden. Nicht eine Partei, wo wir Vertrauen setzen oder Ideologie von Menschen, sondern Christus ist das, was wir brauchen. Ich habe heute ausgesucht einen Text, ein bisschen anders, wie es im Vorfeld gedacht, 2. Timotheusbrief. Mir gefällt, dass ihr mit den Bibel kommt zum Gottesdienst mit dem gefährlichen Buch. Wow, sehr gefährliches Buch. Warum? Weil die Bibel aus uns neuen Menschen macht. Mit neuen Ideen, neuer Herausforderung. Wir sind keinem politischen System in erster Linie unterordnet, sondern Jesus Christus. Und heute werden wir behandeln 2. Timotheus 4, Verse 6 bis 8. 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Aber bevor wir das beginnen, möchte ich noch Folgendes anmerken. Von dem Redner davor haben wir über Heimatgefühl, über Zugehörigkeit gehört. Das ist wichtig. Ein Heimatgefühl, das wünsche ich mir. Angekommen zu sein an dem Ort, wo ich Geborgenheit empfinde. An dem Ort, wo meine Sehnsüchte erfüllt werden. Wo ich Vertrauen, Sicherheit und Liebe finde. Und ich durch keinen Verlust jemals wieder das Gefühl bekomme, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ein Ort, an dem ich keine Erschöpfung mehr empfinde. Keine Trauer, nicht den geringsten Schmerz. Dort, wo es keine hasserfüllte Augen mehr gibt. Niemand, der vergessen wird, wo ich das Gefühl habe, nichts mehr zu vermissen. Wo ich einfach wunschlos glücklich bin. Das ist die Sehnsucht, mit der jeder Christ, wahre Christ lebt. Eine Heimat zu haben. Heimat zu finden. Nun, davor wurde Psalm 23 gut zitiert. Mir gefällt, was am Ende von Psalm 23 steht. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn mein Leben lang. Das ist unsere Bestimmung, im Hause Gottes zu sein. Da zu bleiben, da aufzutanken. Das gefällt mir. Mir gefällt, was C.S. Lewis einmal sagte, einer meiner Lieblingsautoren aus England. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Noch einmal. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Du und ich, wir sind für eine andere Welt geschaffen. Nun zum gefährlichen Buch, der Bibel. Bibel ist Folgendes. Bibel ist unser größter irdischer Schatz. Die Bibel enthält die Gedanken Gottes, den Zustand des Menschen, den Weg der Erlösung, die Verurteilung der Sünder und das Glück der Gläubigen. Ihre Lehren sind heilig. Ihre Gebote sind bindend. Ihre Berichte sind wahr und ihre Entscheidungen unumstößlich. Lies sie, um weise zu werden. Glaube ihr, um gerettet zu werden. Und lebe nach ihr, um heilig zu werden. Sie enthält Licht, um dich zu leiten. Nahrung, um dich zu stärken und Trost, um dich zu ermutigen. Sie ist eine Landkarte für den Reisenden, der Stab für den Pilger, der Kompass für den Piloten, das Schwert für den Soldaten und die Charta für den Christen. Hier wird das Paradies wiederhergestellt, der Himmel geöffnet und die Pforten der Hölle aufgedeckt. Ihr zentraler Gegenstand ist Christus. Ihre Absicht ist unser Wohl. Ihr Ziel ist die Ehre Gottes. Sie sollte unser Denken erfüllen, unser Herz regieren und unsere Füße leiten. Lies sie langsam, häufig und betend. Sie ist eine Mine, in der reiche Schätze zu heben sind. Ein Paradies der Herrlichkeit und ein Fluss der Freude. Du bekommst sie in diesem Leben und sie wird im Gericht geöffnet werden. Und man wird für immer gedenken. Sie bringt die größte Verantwortung mit sich. Belohnung, die größte Arbeit und wird all jene verdammen oder strafen, die ihren heiligen Inhalt auf leichter Schulter nehmen. Das ist das Wort Gottes. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Ich habe interessante Entdeckungen vor 2 Wochen gemacht. Wie sollen wir das Wort Gottes lesen? Wie soll es auf uns wirken? Offenbarung 10, Vers 10, ganz einfach. Offenbarung 10, 10. Hier steht Folgendes. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig, und aber als ich das aufgegessen hatte, wurde es in mir bitter in meinem Bauch. Das Wort Gottes, wenn wir das hören, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir bekommen das zu uns, das belebt uns, das erhebt uns, das beflügelt uns, das gibt uns Gefühl, wow, Gott, du liebst mich, ich bin dein geliebtes Kind, darf zu dir kommen. Aber wenn du beginnst, mit deinem Christsein immer mehr das Wort Gottes zu lesen, zu verdauen, in dich aufzunehmen, bringt das Verantwortung mit sich. Das sind ernste Worte. Dinge, die manchmal in unserem Bauch, in unserem Inneren zur Bitterkeit werden. Warum? Weil es Entscheidungen zu treffen ist. Heilig zu leben, Jesus Christus nachzufolgen, unsere Feinde zu lieben, ist nicht so einfach gesagt wie getan. Deswegen nehmen wir das auf. Essen wir das, nehmen in uns es auf, verdauen das und es wird in uns Frucht bringen. Aber zurück zu unserem Text. 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das ist der letzte Brief von Paulus aus dem Gefängnis aus Rom zu Timotheus. Timotheus ist allein geblieben, denn viele Brüder sind ins Gefängnis gekommen oder wurden umgebracht. Und das ist, wie gesagt, der letzte Brief von Paulus in die Freiheit. Eigentlich sollten wir die Briefe ins Gefängnis schreiben, um Menschen zu ermutigen, aber hier schreibt er aus dem Gefängnis zu uns. Und er hat klare Worte. Und das gefällt mir, wie Paulus es hier sagt. In unserem Schriftwort schaut Apostel Paulus in drei Richtungen. Er schaut in drei Richtungen. Er schaut abwärts auf sein Ende, er schaut rückwärts und er schaut vorwärts. Abwärts auf das Ende. Er wird bald hingerichtet. Er stirbt. Und das ist wie eine Verabschiedung, was er hier eigentlich niederschreibt. Er schaut rückwärts auf seinen Dienst, den er so erfolgreich jahrelang gemacht hat, unter viel Leid und Schmerz, aber trotzdem sehr erfolgreich als Prediger, als Verkündiger. Und er schaut vorwärts zu jedem großen Tag der Abrechnung, der kommen wird, für jeden Menschen. Er schaut und er macht das ohne Angst. Er ist gewiss, das, was ich sage, das, was wir gesungen haben, der Herr ist gewiss, es ist unsere Hoffnung. Hoffnung, und die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass diese Hoffnung, dieser Anker der Seele, reicht bis in das Innerste, in das Allerheiligste. Das ist nicht der Tempel hier auf der Erde gemeint, sondern der im Himmel. Jesus ist dorthin hinauf vorgegangen, damit er uns holen kann. Erstaunliche Worte. Also, lass uns schauen, glücklich ist der Mann, glücklich ist die Frau und Kind, der heute hineinschauen darf in dieses Wort, weil es lebendig ist. Das macht uns lebendig und es verbreitet Leben. Er sagt Folgendes, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Denn die Zeit meines Abschieds steht bevor. Er sagt mit anderen Worten, ich bin wie ein Schiff, dessen Anker gerade gelöst werden und in den See sticht. An Bord ist alles bereit, es ist alles Rede. Ich warte nur, bis die Seile gelöst werden und meine Reise beginnt. Ich bin sicher, was mit mir passieren wird. Ich bin sicher in Gottes Hand. Ich finde es sehr interessant zu beobachten, wie wir im Westen leben und wie die Christen in der Verfolgung leben. Wir leben hier und wir haben äußere Freiheiten. Wir sind äußerlich frei, nicht gefangen, nicht eingesperrt, nicht eingeschüchtert in der Regel. Aber oft innerlich sind wir gefangen, verkrampft, haben Ängste, ziehen große Show manchmal ab, so, ja, wir haben alles unter Kontrolle, aber haben wir eigentlich nicht. Die Christen im Gefängnis, unter Druck, unter Verfolgung, sind äußerlich gefangen, aber oft innerlich frei. Und das sehen wir beim Paulus, wie er schreibt, im Gefängnis. Aber was für innere Stärke, was für innere Kraft, was für eine Aussage, was für eine Tiefe, das uns tragen kann. Und dieser Brief ist jetzt fast 2000 Jahre alt und wir lesen das. Und das erfüllt uns noch immer mit Kraft und Zuversicht. Nach 2000 Jahren, das hat uns was zu sagen. Und das ist gut, dass wir da hinein uns versetzen und lauschen. Hieß ein sterblicher Mann, der ruhig auf sein Ende schauen kann. Und ich sehe und er sagt, ich schäme mich oder ich habe gar keine Angst. Ich weiß, was meine Zukunft ist. Wir wissen nicht, was heute oder morgigen Tag bringen wird. Aber eins wissen wir, dass wir in Gottes Hand uns befinden. Das ist das, was unsere Zuversicht ist. Keiner weiß, was morgen geschieht. Keiner weiß, was in einer Woche passieren wird. Aber wenn wir in der Hand Gottes sind, wenn wir seine Kinder sind, wissen wir, das wird alles zum Besseren enden. Hören wir Paulus. Lass uns lauschen seine Worten, was er bekennt. Und das sind starke Worte. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt er. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt spricht er wie ein Soldat. Er sagt mit anderen Worten, ich habe diese Auseinandersetzung mit der Welt, dem Fleisch und dem Teufel gekämpft. Jener Welt, von der so viele Menschen zurückschrecken, Angst haben und zurückziehen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er spricht wie ein Soldat. Einer, der bereit ist, seine Aufgabe wahrzunehmen. Er sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Lauf vollendet. Hier spricht er wie einer Athlet, der um den Preis läuft. Ein Sportler. Er sagt mit anderen Worten, ich bin das Rennen gelaufen, das für mich vorgezeichnet war. Wenn auch diese Bahn, als ich sie gelaufen bin, also für mich bestimmt, weil sie war rau und nicht immer so einfach, aber ich wurde nie des Längers dieser entmutigt oder enttäuscht. Ich muss immer denken, wenn ich so an Sportler denke, so wie auch hier, an diesen Athlet, denke ich immer an meine Jungs. Die spielen ja so gerne Baseball und einer ist in Texas, der andere kam gerade aus Puerto Rico, hat dort gespielt, für die deutsche Nationalmannschaft spielen die. Und die sagt, Papa, wenn wir nach Hause kommen, wir müssen 4 Stunden pro Tag trainieren. Um besser zu sein wie die andere, um ein Tick schneller zu sein wie die andere. Was macht ein Sportler? Er umgibt sich mit richtigen Leuten. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Du bist hier richtig. Menschen, die dich ermutigen, die dich nach vorne bringen, die dich sagen, du schaffst das, diesen Lauf. Du bist nicht alleine. Du kannst nicht alleine sein. Und mir gefällt, wie der Bruder Andrew es immer sagte. Er sagte, mit Christus bist du immer in Mehrheit. Okay? Du bist nie allein. Ein Sportler schaut sich richtig, also liest richtige Literatur. Ich habe da auch so einen Verdacht. Das gefährliche Buch. Das alles, was wir brauchen, ist drin. Der Sportler nimmt die richtige Nahrung in sich auf, um Kalorien, also um sich aufzunehmen, um stark und kräftig zu sein. Und der Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich bin am Ziel angekommen. Ich wünsche es allen von euch, dass ihr am Ziel ankommt. Wohin laufen wir? Was ist unsere Bestimmung? Wir laufen nach Hause zu unserem himmlischen Vater. Das ist unser Zuhause, das ist unsere Bestimmung. Wir laufen nach Hause und das ist was Großartiges. Und dann sagt er zum Schluss, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Glauben bewahrt. Jetzt spricht er als ein Verwalter. Ich habe das herrliche Evangelium, sagt er mit etwas anderen Worten, festgehalten, welches mir anvertraut wurde. Ich habe es nicht mit menschlicher Meinung vermischt, was wir immer so hören. Ich wundere mich manchmal in den Gemeinden, die Menschen glauben an Jesus oder an Gott, aber das ist so ein selbstgebastelter Jesus, was mir passt, was mir für mich ist. Herr, für mich, heile mich, bringe mich weiter. Herr, mache mich groß. Erstaunlich. Ich lese es irgendwie anders. Wir sollen abnehmen, er soll aber zunehmen. Erstaunlich, was die Menschen alles für sich rausziehen, was mit also an die Theologie praktisch vorbeigeht, das, was uns Gottes Wesen einfach vermittelt. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe dessen Klarheit durch meine eigene Gedanken verdorben, noch habe ich anderen erlaubt, es zu verfälschen. Und ohne, also er sagt ganz klar, er spricht als Soldat, er spricht als Läufer und er spricht als Verwalter. Und er kann überzeugen. Er sagt, ich schäme mich überhaupt nicht. Wie glücklich ist der Christ, der so ein Zeugnis hinterlassen kann wie Paulus. Und das wünsche ich mir, dass wir das immer mehr für uns gewinnen. Und zum Schluss sagt er zwei Sätze. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Eine der letzten wichtigsten Lehren der verfolgten Kirche ist die Wiederkunft, zweite Wiederkunft Christi. Sie erwarten ihn stärker wie wir. Sie erwarten ihn gezielter, fokussierter wie wir, weil Leid und Schmerz so groß ist. Wir haben uns recht gut eingerichtet, ja, bequem eingerichtet. Deswegen ist unsere Erwartungshaltung ist etwas anders. Wir erwarten nicht so stark wie die verfolgte Kirche. Ich habe letztes Jahr, war ich in Kenia unterwegs, davor in Vietnam, und wir besuchen immer Witwen und Waisen. Wir waren in Kenia bis in Äthiopien und dann später bis zur somalischen Grenze in der Nähe gekommen. Und wir haben eine Witwe besucht. Für mich ist das eine der größten Begegnungen, Witwen und Waisen zu besuchen in ihrer Bedrängnis. Jakobusbrief sagt, das ist der vernünftige Gottesdienst. Witwe mit etwas über 60 Jahren, 3 Jahre Christin, ein ehemaliger Muslimer, 5 Töchter zu Hause. Die ist die einzigste Christin im Dorf, also die einzigste Familie. Und die sagt, wenn ich zum Gottesdienst gehen möchte, und die lebt in einer Sackgasse, dann sperren die Nachbarn meine Straße. Und ich kann nicht zum Gottesdienst gehen, muss einen großen Umweg machen, über Berg klettern, über 60 Jahre ältere Frau, um zum Gottesdienst zu gehen. Und ich komme zum Schluss des Gottesdienstes, wenn das letzte Lied ich höre. Und ich bin dankbar. Ich bin ein Teil der Gemeinde. Ich freue mich, ein letztes Lied mitzusingen. Ich freue mich, dabei zu sein, das zu erleben, dass Gott so gütig ist zu mir, dass ich geschafft habe, zum Schluss des Gottesdienstes zu kommen. Und wenn ich nach Hause gehe, ja, die Wäsche, die ich aufgehangen habe, ist angezündet und ist verbrannt von meinen Nachbarn. Sie wollen mich nicht willkommen heißen in unserem Dorf. Aber ich bin glücklich, eine Christin geworden zu sein, die Jesus nachfolgt. Nun liegt der Siegeskranz bereit, der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag der Beurteilung, als wir kommen werden, geben wird. Und nicht nur mir, sagt der Paulus, auch allen anderen, die auf ihn warten, die heiliges Leben führen, die ihn erwarten. Und diese Erwartungshaltung wünsche ich uns allen, dass wir sie haben, dass wir auf ihn warten, dass wir ihn nie vergessen. Mitten, also das Haupt, wichtig ist, dass Hauptsache bei der Hauptsache bleibt. Das ist wichtig. Wenn Christus unser Leben erfüllt, ist es die Hauptsache. Nicht Rangerscheinungen, nicht Rangthemen, die so wichtig sind, die politisch vielleicht auch korrekt sind, aber doch nicht. Und ich frage mich, ich habe mir am Ende des Jahres, Anfang des Jahres gefragt, christliche Gemeinde, wo gehst du hin? Was bewegt dich? Präapokalyptische Ereignisse erschüttern die Welt, Kriege und militärische Konflikte, Flutkatastrophen, Erdbeben, Tsunamis und vieles mehr. Die LGBTQ+-Bewegung fordert auf allen Ebenen ja Anerkennung. Die Politik ist in Korruptionsskandale irgendwie verstrickt. Die meisten Leute in unserer Gesellschaft sind ins Internet irgendwie abgetaucht und tauchen gar nicht mehr auf, bleiben so unter sich. Und ich frage mich, Gemeinde Jesu, wo bewegen wir uns hin? Was ist unsere Bestimmung? Was bewegt uns? Welche Themen bewegen uns? Christus soll uns bewegen. Das ist das, wofür er gekommen ist. Er ist unsere Mitte. Dann werden wir nicht nach links und nach rechts abweichen, sondern tatsächlich bei Christus bleiben. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich da kurz weitergeben konnte, was auf meinem Herzen so ist. Man kann vieles sehen, wie wunderbar Gott, wie er wirkt in uns. Und ich freue mich, dass so viele heute da sind und diesen Gottesdienst zu begehen. Ich habe PowerPoint, genau, vielleicht am Anfang. Sie switchen. Ja. Genau, Gesichter der Verfolgung, dass wir das einfach schauen, was weltweit los ist. Ihr wisst Bescheid, ich wiederhole, aber trotzdem ist es wichtig. Der Bruder Andrew, der verrückte Holländer, 1955 hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland. Und so entstand Dienst von Open Doors aus einer Person. Mittlerweile hat Open Doors etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter und mehrere Tausend, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet. Das ist der Berufungsvers von Bruder Andrew, auch im Gefängnis geschrieben, ab Patmos, in der Isolation, Offenbarung. Werde wach und stärke. Wir wollen Christen wachrütteln. Wir wollen, dass wir aufwachen, dass wir über den Tellerrand schauen. Wir wollen wach werden und wiederum stärken. Die, die abzusterben drohen. Die, die im Begriff stehen, wegzugehen. Die im Begriff stehen, ihr Glauben aufzugeben. Die im Begriff stehen, getötet zu werden. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Weltverfolgungsindex, meistens bekannt. Das ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten Verfolgung erleiden. Übrigens in dem Heft für Februar liegt das auch bei. Da ist das Weltverfolgungsindex veröffentlicht jetzt und dürft ihr mitnehmen, schauen, wo ihr Urlaub machen werdet, vielleicht dieses Jahr oder nächstes. Wo kann man Christen treffen? Wo kann man sie ermutigen, stärken oder einfach am Gottesdienst irgendwo auftauchen? Gleich kommt ein kurzer Film, die Top 5 Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt werden, von 3 Minuten ungefähr, und dann fahre ich weiter fort. Da bin ich zu schnell gewesen.
Bewaffnete Banden und die Familie als stärkster Verfolger von Christen. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Liste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen die stärkste Verfolgung erleben. Platz 5. Sudan. Der Bürgerkrieg, der seit 2023 zwischen der Armee und den Rapid Support Forces tobt, hat die Gefahr für Christen noch mehr erhöht, Opfer von Anfeindungen, Verhaftung und Mord zu werden. Kirchengebäude wurden beschlagnahmt und zerstört, was den Besuch eines Gottesdienstes zunehmend komplizierter und gefährlicher macht. Durch die Gesetzlosigkeit des Bürgerkriegs haben zudem andere gewalttätige Gruppen die Möglichkeit, ungestraft Christen anzugreifen. Platz 4. Libyen. Familie und Umfeld setzen Christen muslimischer Herkunft unter intensiven Druck, ihrem neuen Glauben abzuschwören. Die meisten müssen ihren Glauben im Geheimen leben, um Gewalt und Anfeindungen zu entgehen. Eine Verhaftungswelle von Christen im März 2023 hat dazu geführt, dass sich die kleine Gemeinschaft der Christen im Land extrem vorsichtig verhält, besonders die einheimischen arabischen Christen. Obwohl sich die Sicherheitssituation bis zu einem gewissen Grad stabilisiert hat und es weniger direkte Auseinandersetzungen der verschiedenen Konfliktparteien gibt, bleiben die Christen in hoher Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden. Platz 3. Jemen. Die christliche Gemeinde im Jemen besteht überwiegend aus Konvertiten aus dem Islam. Die Stammesidentität ist im Jemen eng mit islamischer Identität verbunden. Deswegen erfahren Jemeniten, die den Islam verlassen und Christen werden, von Seiten ihres Stammes massiven gesellschaftlichen Druck und Gewalt. Gleichzeitig werden sie von den Behörden verfolgt und stehen in der Gefahr, Opfer von militanten islamischen Gruppen zu werden. Die zunehmende Macht der Houthi und eine fortschreitende Islamisierung vor dem Hintergrund des Hamas-Israel-Konflikts führten dazu, dass sich Dutzende von Hauskirchen nicht mehr treffen können. In der allgemeinen humanitären Krise leiden Christen zusätzlich, da die Verteilung der Hilfsgüter überwiegend über die Moscheen an ihre muslimischen Mitglieder passiert. Platz 2. Somalia. Wer hier als Christ identifiziert wird, lebt doppelt gefährlich. Zum einen duldet die konservativ-muslimische Gesellschaft keine Abwendung vom Islam. Clanführer, Älteste und Familienmitglieder beobachten jeden, der verdächtigt wird, Christ geworden zu sein. Diese Situation wird durch die generelle Instabilität in der Region verstärkt, besonders durch die Aktivitäten der islamisch-extremistischen Al-Shabaab, die gezielt Jagd auf christliche Konvertiten macht und bereits im Verdachtsfall Menschen hinrichtet. Platz 1. Nordkorea. Das Regime legt immer größeren Wert auf ideologische Reinheit und geht gnadenlos gegen jeden vermuteten oder realen Einfluss aus dem Ausland vor. Christen gelten als Staatsfeinde Nummer 1. Der Besitz einer Bibel ist lebensgefährlich. Zwar sollen einige wenige Kirchen mit Show-Gottesdiensten Religionsfreiheit vortäuschen, doch der Kult um Staatsführer Kim Jong-un duldet keine Abweichung von der Anbetung des großen Führers. Werden Christen entdeckt, droht ihnen die Hinrichtung oder, wie auch ihren Angehörigen, unbegrenzte Haft in den berüchtigten Arbeitslagern. Die Christen im Sudan, Libyen, Jemen, Somalia und Nordkorea brauchen unser Gebet und unsere Unterstützung. Mehr Informationen zu den Ländern des Weltverfolgungsindex sowie persönliche Berichte von Christen sowie Gebetsanliegen finden Sie auf unserer Homepage www.weltverfolgungsindex.de.
So, das ist schon mal als erstes Gebetsanliegen für die 5 Länder zu beten. Nordkorea an der Spitze, Somalia und so weiter. Und immer, ich bin wieder zu schnell, zurück. Immer wieder der Wunsch der Christen in der Verfolgung, bitte vergiss uns nicht, betet für uns. Betet für unsere Nöte, betet für Situationen in den Ländern, dass wir durchhalten, dass wir Jesus treu bleiben. Ein Dankesanliegen, ein Pastor aus dem Iran wurde jetzt kurz Ende Dezember entlassen, aus der Haft, nach 3-jähriger Haft entlassen. Das sind Gebete, die du und ich sprechen können, die vor Gott bringen können, dass die Menschen freigelassen werden, nach Hause gehen können. Das ist natürlich immer wieder schön, von solchen Nachrichten zu hören, dass die Menschen aus den Gefängnissen entlassen werden. Dankesanliegen für Pastor Ali Haniyadat aus dem Iran. Verfolgung durch Gesellschaft. Christen erfahren Verfolgung durch ihr gesellschaftliches Umfeld, weil sie einer fremden Religion angehören oder sich von religiösen Traditionen ihren Eltern zum Beispiel abgewandt haben. Das ist die 40-jährige Shagufta aus Pakistan. Shagufta ist eine Christin, die letztes Jahr im September 2024 zum Tode verurteilt wurde. 2022 gab es eine Auseinandersetzung mit einem Nachbarn, der sie beschuldigt hat, über WhatsApp-Gruppe über Mohammed abwertend sich geäußert zu haben. Und deswegen wurde sie damals schon 2022 zur Polizeistation gebracht mit ihrem Mann und einer der Kinder, die jüngsten Kinder. Das sind Mutter von 4 Kindern. Tag später durften ihr Mann und das Kind nach Hause gehen. Shagufta wurde einbehalten im Gefängnis oder auf der Polizeistation und jetzt letztes Jahr im September zum Tode verurteilt. Das ist besonders schwierig, weil diese Blasphemiegesetze werden immer wieder an die Minderheiten angewandt und 40% aller Blasphemiegesetze, also Anklagen, geht auf christliche also auf Christen praktisch. Also ein großes Teil der Anklagen werden wieder auf Christen angewandt. Bitte betet für die Situation dieser Frau. Wir hoffen, dass sie nach Hause gehen kann oder dass wir oder andere Missionswerke mit uns zusammen die freikaufen können. Wenn jemand etwas mit verfolgt hat, unsere Nachrichten, vor ein paar Jahren habe ich berichtet über Asia Bibi aus Pakistan. Mutter damals auch von 5 Kindern, wurde zum Tode verurteilt und saß knapp 10 Jahre im Gefängnis in Pakistan und war ein großes Aufsehen, was ihre Person betrifft, im Ausland, aber auch in Pakistan selbst. Und diese Frau ist dann frei, die ist nicht frei gesprochen, aber frei gekauft worden und ist nach Kanada, konnte sich absetzen. Die wird nie Pakistan mehr besuchen können. So hoffen wir, dass es auch für Shagufta, wenn es nicht anders ist, das so enden kann, dass sie ein anderes Land sich da niederlassen kann. Was gut ist, dass die letzten 10 Jahre kein einziger Fall ist bekannt in Pakistan, wo die Christen zum Tode zwar verurteilt wurden, aber das wurde nicht ausgeführt. Aber was sie machen, ist ganz makaber. Die lassen so Leute, die zum Tode verurteilt sind, besonders Christen, du kannst nach Hause gehen. Wir wissen, dass die Christen nicht weglaufen. Ihr könnt nach Hause gehen, deine Familie besuchen. Und plötzlich werden diese Leute, als sie zu Hause ankommen oder gar nicht ankommen, werden entführt. Und hiermit hat die Regierung saubere Hände. Wir haben alles Mögliche gemacht. Und im Gefängnis sind sie oft sicherer wie in der Freiheit. Und das ist das große Problem. Oft erlauben sie so Ausgang sozusagen für ein paar Stunden, um Familie zu besuchen oder Besuch zu empfangen. Und die Menschen werden entführt oder ermordet. Und das ist, bitte betet für Situationen, für Shagufta aus Pakistan, dass sie freikommt und dass ihre Familie ja einfach beschützt bleibt, versorgt bleibt. Wir kümmern uns darum, dass ihre Familie in gewisser Weise in Sicherheit leben kann. Oft muss man Familie umsiedeln, um einfach eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten. Shagufta aus Pakistan. Verfolgt durch Religionsführer. Leiter von Religionsgemeinschaften setzen Menschen unter Druck, die ihre Religion verlassen haben, um Christen zu werden. Das passiert in verschiedenen Ländern. Unter anderem ist das hier Marta aus Kolumbien. In Kolumbien ist sehr stark okkulte Praktiken, gerade unter indigenen Völkern, also auf dem Land. Und Marta kommt von einem so einem Stamm, indigenen Stamm, wo sehr viel Ahnenkult und okkulte Praktiken also tatsächlich ja, gang und gäbe ist im Alltag. Und die Marta kam zum Glauben an Jesus Christus und hat angefangen, von Jesus zu erzählen. Und hat gesagt, ich kann die Kinder im Dorf nicht aussetzen, diesen okkulten Bräuchen. Deswegen hat sie eine christliche Schule eingerichtet. Und jetzt stellt sie unter Druck, praktisch ihre Urreligion, also Religion ihrer Väter, sozusagen versuchen, also das für nichtig zu erklären. Und deswegen gibt es sehr starken Druck auf religiöse Führer, die heißen Mamos. Das sind so religiöse Führer unter indigenen Völkern, die stehen oft unter Drogen. Coca-Pflanze ist da sehr beliebt, auch als Anbau betrifft, aber auch Annahme. Also wenn Mamos sich treffen, dass jeder schenkt dem anderen Coca-Blätter sozusagen, um die dann eben zu kauen oder eben anderes irgendwie zu verwenden. Und das ist tatsächlich mit Drogen und Okkulten ist es sehr, sehr in Mexiko, aber auch jetzt hier in Kolumbien verwoben. Gebet für Martha, dass sie dort ihre christliche Schule weiterleiten kann, dass sie nicht unter Druck geraten. Oft christliche Kinder werden entführt und sogar misshandelt, missbraucht, Mädchen ab 8 Jahre. Wir haben Berichte, sind schrecklich, ich kann sie gar nicht hier erzählen, um einfach die Familie gefügig zu machen, dass sie das machen, was der Dorfälteste oder der Religionsführer verlangt. Verfolgung durch extremistische Gruppen. Nationalistische oder religiöse Extremisten betrachten Christen als Feinde und verfolgen sie oft mit brutalster Gewalt. Am stärksten ist wie 5 Jahre davor Nordnigeria, noch immer die meisten Toten. Letztes Jahr waren verhältnismäßig weniger Toten wie Jahre davor. 3.200 Menschen wurden letztes Jahr umgebracht durch Boko Haram in den Kirchen bei Ausübung der Gottesdienste. Davor, 2022, waren das etwas über 5.000. Von daher es ist nicht richtige Verbesserung. Es ist nicht richtige Erleichterung für die Christen, denn viele Vertriebene gibt es in dem Land. Und wir beten heute, das ist Sirajul und seine Frau. Sirajul ist ein ehemaliger Muslim aus Bangladesch, Platz Nummer 24 auf dem Weltverfolgungsindex. Sirajul ist als ehemaliger Muslim, hat eine kleine Gemeinschaft gegründet, Gemeinde, Kirche, in seinem Zuhause, Hauskirche. Ich war in Bangladesch unterwegs. Das ist interessant, wie Geschwister dort Gottesdienste feiern. Das ist das Land, wo die viertmeisten Muslime leben. Zuerst kommt Indonesien, dann Indien, Pakistan und Bangladesch. Also Bangladesch beherbergt sehr viele Muslime. Und das ist wichtig, dass wir für die beten. Dass wir nicht vergessen, diese Menschen vor dem Thron Gottes zu bringen. Sirajul war letztes Jahr unter Druck geraten, weil er als ehemaliger Muslim wurde eingeladen von Jugendlichen beim Ramadan teilzunehmen und auch in die Moschee zu gehen, dort zu beten. Der hat freundlich abgelehnt, weil er erklärte, ich bin Christ geworden, deswegen brauche ich das nicht mehr zu machen, ich bin frei. Das Problem war natürlich, nachts kamen ganze ca. 30 Jugendliche kamen an sein Haus und wollten ihn entführen. Man weiß, also da hat die Türe nicht aufgemacht, aber die Nachbarn, seine muslimischen Nachbarn hörten, dass es aber etwas laut geworden ist auf der Straße und haben ihn geschützt und sagten zu diesen Männern, das sind wirklich gottesfürchtige Leute, die reden Wahrheit und die sind liebenswürdig. Und das ist, was ihm das Leben gerettet hat. Wir haben ihn dazu angehalten, unsere Mitarbeiter in Bangladesch trotzdem Anzeige zu erstatten. Wir müssen wissen, wie wir uns Christen verteidigen. Wir müssen nicht alles hinnehmen, nicht alles erdulden. Wir können, aber wir dürfen auch uns verteidigen. Und in dem Fall hat er diese Männer angeklagt, aber der Polizeistation angezeigt. Und einen Tag später kamen sie und haben sich bei ihm entschuldigt. Sie wussten nicht, dass Bangladesch ein Land ist, wo Religionsfreiheit ist, war ihre Aussage. Das hat geholfen, wiederum Frieden zu schließen. Und diese Männer haben versprochen, zu seinem Gottesdienst zu kommen und ihn zu besuchen. Wenn Religionsfreiheit ist, dann dürfen wir doch über Jesus wissen und hören, was er zu sagen hat. Also Gebet für Sirajul und seine Frau, dass sie weiter standhaft bleiben. Ansteckendes Lächeln, eine Ausstrahlung, um Liebe zu zeigen. Ich habe diese drei Zeugnisse heute bewusst gebracht, ganz unterschiedliche Länder. Also das ist einmal die Shagufta aus Pakistan, das ist Martha aus Kolumbien und das ist Sirajul und seine Frau aus Bangladesch, wofür wir ganz gezielt beten können. Und das ist der Abraham aus Nigeria. Brüder und Schwestern, ich bitte euch alle, dass ihr hilft, indem ihr für uns betet. Das Gebet ist das, was wir brauchen. Ups, ich bin zu schnell wieder. Und das ist, lade euch heute zu Open Doors Tag, Jugendtag und dann später zu Open Doors Tag allgemein. Wir werden ja dieses Jahr 70 Jahre alt, dazu etwas später. Nehmt gerne unsere Zeitschrift mit. Ich weiß, dass ich das immer wieder sage, aber das ist so wichtig, dass wir im Gebet bleiben. Ich komme ja nur einmal im Jahr zu euch und danke, vielen Dank für die offenen Türen hier bei euch. Das ehrt mich, weil ihr Zeit findet, über die verfolgte Kirche zu lernen, von ihnen zu hören. Ich sage immer, 1. Korinther 12, 26 sagt, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden andere mit. Und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Und jeder hat von uns schon mal Zahnschmerzen gehabt, oder? Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen. Wir können nicht essen, nicht arbeiten und nicht schlafen. Und dieses Mitleiden mit Brüdern und Schwestern ist von enormer Bedeutung. Deswegen beten wir für Christen in der Verfolgung. Da ist mittendrin so ein Gebetskalender. Wir beten jeden Tag für Situation einer Person oder Situation im Land. Kann man beten, also kannst du an den Kühlschrank heften oder in deine Bibel reinlegen zum Beispiel oder auf Küchentisch und beten, dass diese Menschen standhaft bleiben, Jesus treu bleiben. Auf der Rückseite gibt es eine Antwortkarte. Ja, ich möchte für verfolgte Christen in Verbindung bleiben, für sie beten. Kannst du abziehen, Namen und Adresse ausfüllen. Da ist so eine Box bei mir beim Ausgang, wo die Bücher sind, einwerfen. Und so bekommt man jeden Monat die Zeitschrift zugeschickt, um für verfolgte Christen zu beten. Das Gebet ist so wichtig, dass wir die Brüder und Schwestern in der Verfolgung nicht vergessen. Das ist, was ich weiter zu sagen habe, ja, noch das Letzte ist eben auch unser Open Doors Tage, das ist Ende Mai, über Christi Himmelfahrt, 70 Jahre Open Doors. Es werden Christen kommen aus Nordkorea, Nordnigeria, aus anderen Ländern, wo die berichten über Situation der Christen. Wenn du Zeit hast, DM Arena in Karlsruhe. Wir rechnen mit 5000 Besucher. Kommt gerne dazu und erlebt es mit uns mit, dass wir als ein Leib, eine Verfolgte und eine freie Gemeinde zusammenkommen, um Jesus die Ehre zu geben. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielleicht habe ich noch ein kurzes, nicht kurzes, aber ein Lied. Und danach, ich muss ein bisschen scrollen. Und dann beten wir für Anliegen, die ich bereits genannt habe. Das ist ein Lied entstand, also wir haben das aufgenommen letztes Jahr im Irak. Und das ist ein bekannter christlicher Künstler. Und wir mit Manuela dort haben wir so eine Aufnahme gemacht. Schaut euch das an. Und dann beten wir für verfolgte Christen.